Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo und herzlich willkommen. Und ja, vielleicht ein wenig passend zum Instrument des Jahres der menschlichen Stimme gibt es zur Einstimmung Musik vom Kindermusiker Rolf Zukowski.
Ich komm halb vor Hunger um.
Theo, mach mir ein Bananenbrot.
Egal, ob sie gerade ist oder krumm.
Theo, mach mir ein Bananenbrot.
Bananenbrot, Bananen oder vielmehr eine Banane ist unser Stichwort, denn das Auktionshaus Sotheby's hat gerade eine Banane mit Klebeband im Wert von 6,2 Millionen US-Dollar verkauft. Genau. Wie verkauft man vergängliche Kunst und warum? Unser Thema gleich hier bei uns im Kompressor. Bei Sotheby's in New York. Da wurde jetzt eine Banane mit Klebeband für 6,2 Millionen US-Dollar versteigert. Wer kennt's nicht? Das Kunstwerk gemacht hat der Italiener Maurizio Cattelan, bekannt für satirische und kontroverse Skulpturen, und es heißt Comedian. Der Unternehmer, der diese Banane gekauft hat, der möchte sie essen, ich zitiere, als Teil dieses einzigartigen künstlerischen Erlebnisses. Ja, und wir fragen uns, leicht belustigt, ich gebe es zu, aber durchaus auch ernsthaft, wie kann man so vergängliche Kunst wie zum Beispiel eine Banane mit Gafferband verkaufen und was besitzt man dann tatsächlich? Darüber spreche ich mit Daniel von Schacki, Geschäftsführer vom Auktionshaus Griesebach. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Guten Tag, vielen Dank.
Ja, also erstmal interessiert mich natürlich logistisch gesehen. Der Unternehmer ist ein Chinese. Wird ihm diese Banane jetzt von New York nach China zugeschickt?
Nein, davon gehe ich jetzt nicht aus. Also im Prinzip, wie das bei Konzeptkunst meistens ist, ist es einfach so, man kriegt ein Stück Papier. Und das ist sozusagen der Nachweis, dass man dieses Kunstwerk besitzt. Wie man sozusagen, was für eine Banane und welches Klebeband man dann verwendet, das ist dann vielleicht noch vorgegeben, aber sonst kann man das Kunstwerk überall installieren, wo man will.
Und was ist sozusagen für ihn da so der Mehrwert, warum er das an sich auch irgendwie interessant oder lustig findet, diese Banane zu essen?
Och, das müssen Sie ihn fragen, aber es ist natürlich wahrscheinlich für ihn auch so das Gefühl, Teil dieses, ja, ich meine, das Kunstwerk heißt ja Comedian, also in dem Sinne auch Teil dieses Scherzes zu sein.
Ja, denn eigentlich geht es natürlich um das Konzept, das verkauft wird, und die Rechte. Das hat ja der Künstler bereits dreimal gemacht. Wie kann man denn Rechte dreimal verkaufen, habe ich mich gefragt.
Naja, also das ist natürlich wie bei einer Skulptur, sagen wir mal auch. Also eine Skulptur wird ja auch in einer Auflage hergestellt oder auch ein Kunstdruck wird in einer Auflage hergestellt und dann gibt es dreimal dieselbe Skulptur in dem Sinne, nicht? Oder genauso kann er das natürlich auch mit dem Konzept machen. Also natürlich ohne das Stück Papier können auch Sie sich im Studio jetzt eine Banane nehmen und Klebeband nehmen und die an die Wand machen. Und da gibt es ja auch im Internet, glaube ich, eine ganze Subkultur von Leuten, die bei sich zu Hause dieses Werk sozusagen nachgebaut haben, sage ich jetzt mal so, nicht? Aber der Punkt ist natürlich, dass genauso wie es bei Skulpturen Nachgüsse sind, die aber nicht autorisiert sind, ist es auch hier so, wenn Sie eine von den drei autorisierten Versionen dieses Kunstwerks besitzen, dann ist das natürlich der Wert an sich, nicht? Weil es ist natürlich für alle offensichtlich, dass jeder dieses Werk nachmachen kann, nicht?
Also das bedeutet,
ist ein Teil des Scherzes.
In einem von Sotheby's, fand ich auch noch sehr interessant, produzierten Video heißt es dazu, dies ist ein Werk, das seine Kraft aus der Frage bezieht, wie wir Kunst bewerten. Ja, und das ist natürlich auch sehr interessant, wenn es um die Absurdität des Kunstmarktes geht. Wie bewerten wir Kunst? Wie entsteht der Preis?
Der Preis entsteht dadurch, was jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Beziehungsweise hier ist, man muss ja noch dazu sagen, es ging ja nicht bei 6 Millionen los. Also es war jetzt nicht sozusagen ein Friss- oder Stirb-Moment, sondern es war so, dass die Auktion begann für dieses Werk bei 1 Million Dollar. Das heißt, es haben sich etliche Käufer dafür interessiert oder Erbieter dafür interessiert und darauf geboten. Und dieser jetzt endgültige Käufer hat einfach das höchste Gebot am Ende abgegeben, nicht?
Aber trotzdem nochmal, wenn man zum Beispiel ein altes Gemälde sieht, dann ist für mich auch ersichtlich, dass das einen eigenen Wert hat. Und wenn ich schon höre, dass eine Banane mit Klebeband 1 Million kostet, dann ist ja auch da, finde ich, schon der Wert mit Verlaub etwas übertrieben, oder?
Nein, weil es geht ja am Ende, also es geht ja am Ende um das Konzept. Das ist ja, es ist natürlich lustig und es ist natürlich auch irritierend. Und das ist natürlich auch ein bisschen die Absicht des Künstlers auch, sagen wir, unsere aller Frage, wie kann das Kunst sein und warum ist das Kunst, genau damit auch zu unterstreichen, nicht? Mhm. Es ist am Ende, wir leben natürlich heute in einer Zeit von Ideen und Konzepten. Und wenn man heute, sagen wir mal, ein Bild der italienischen Renaissance malen würde als Künstler, würden alle sagen, ach, das hat es schon gegeben, damit kann es niemanden mehr beeindrucken, nicht? Und darum geht es heute bei der Kunst auch viel um Ideen. Und das geht ja auch zurück. Also wenn Sie zurückgehen in Anfang des 20. Jahrhunderts mit Marcel Duchamp, der Urvater dieser Konzeptkunst ist, nicht? Der eine sozusagen Schneeschaufel aufgehangen hat und gesagt hat, das ist jetzt Kunst, weil ich sage, dass es Kunst ist. Oder Sie gehen zu Beuys. Hm. Und das in dieser Tradition steht auch Catalan.
Passiert das denn eigentlich häufiger, dass so sehr vergängliche Kunst verkauft wird, beziehungsweise die Rechte dran? Fallen Ihnen da noch andere neue Ideen ein?
Ja, also sagen wir, vergängliche Kunst gibt es natürlich immer wieder und wird auch immer wieder von Künstlern geschaffen. Hm. Es ist manchmal natürlich auch ein Problem, da kommen wir wieder zurück zu Beuys, der natürlich auch diese Werke mit Fett geschaffen hat, die sich auch nicht immer sozusagen über Jahrzehnte erhalten. Sie können sich vorstellen, was mit einer Fettecke über die Jahrzehnte passiert. Mhm. Da gibt es natürlich auch organische Vorgänge und die sind nicht aufzuhalten. Und selbst Kunstwerke, sagen wir mal, die vielleicht gar nicht als vergänglich konzeptioniert wurden von den Künstlern, werden dann einfach aufgrund der verwendeten Materialien und Künstler denken manchmal auch nicht darüber nach, wie sich Materialien über Jahrzehnte entwickeln. Nicht? Also es gibt auch eine Vergänglichkeit in der Kunst, die gar nicht beabsichtigt ist zum Teil.
Sagt Daniel von Schacke, Geschäftsführer vom Auktionshaus Griesebach, über eine Banane, die vom Auktionshaus Sotheby's für rund 6 Millionen US-Dollar versteigert wurde. Ein Dorf voller Nazis mit gerade mal 38 BewohnerInnen. Das ist Jamel in Mecklenburg-Vorpommern. Bundesweit bekannt geworden durch das Festival Jamel rockt den Förster. KünstlerInnen wie die Toten Hosen, Materia, die Ärzte oder auch Grönemeyer unterstützen das Festival seit Jahren. Das wiederum wurde initiiert vom Künstlerehepaar Lohmeier. Die haben nämlich vor 20 Jahren auf der Suche nach einem idyllischen Ort mit ihrer Nachbarschaft, wie sie sagen, in die Scheiße gegriffen. Schamlos werden Reichsflaggen im Garten gehisst, Heil-Hitler-Rufe sind zu hören oder es gibt einen Wegweiser, auf dem die Entfernung zu Hitlers Geburtsort vermerkt ist. Nun ist eine Doku über das Dorf erschienen. Sie heißt Jamel, lauter Widerstand. Kann man sich in der ARD-Mediathek ab sofort anschauen und gemacht hat sie Martin Groß. Begrüße ich jetzt im Kompressor. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Ja, seit knapp 10 Jahren fahren Sie jedes Jahr nach Jamel zum Festival. Wie sind Sie denn auf die Lohmeyers aufmerksam geworden?
Ich beschäftige mich halt privat, persönlich und eben auch als Filmemacher sehr viel mit Musik und habe das irgendwie schon ein paar Jahre, bevor ich zum ersten Mal da war, mitgekriegt, dass es dieses Festival gibt. Fand das wahnsinnig interessant und wollte eigentlich auch immer schon hinfahren, mir das angucken oder irgendwas Filmisches vielleicht auch drüber machen. Hatte nie geklappt. Und 2015 habe ich halt gelesen von dieser Scheune, die abgebrannt ist, von der Brandstiftung, ganz kurz vor dem damalig geplanten Festival. Und dann war das für mich der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt ist wirklich der Moment gekommen. Habe da angerufen, habe gesagt, ich bin Filmemacher, ich würde mir gerne angucken, wie dieses Jahr dieses Festival stattfindet in dieser Situation, dass eben gerade vorher dieser Anschlag stattgefunden hat. Hatte keinen Auftraggeber oder irgendwas, ich wollte das einfach für mich selber aus eigenem filmischen Interesse machen. Und die haben gesagt, ja, dann komm halt vorbei. Die waren noch also ganz eindeutig unter Schock von diesen Ereignissen, die gerade eben erst stattgefunden hatten. Haben aber gesagt, ja, haben wir nichts dagegen, mach halt. Und so bin ich das erste Mal dahin gekommen und fand das einfach gleich von Anfang an wahnsinnig spannend und erzählenswert, was dort eben passiert und mit diesem Festival eben so eine Botschaft zu setzen. Und dann kamen eben tatsächlich dann auch, das waren ja unbekannte Bands größtenteils, die in diesem Jahr geplant waren. Und dann kamen aber auch unangekündigt die Toten Hosen, die ungefähr gleichzeitig mit mir dort ebenfalls angerufen haben und gesagt haben, wir würden auch spielen, wenn ihr wollt.
Umberto Pereira, Leiter des Festivals, der hat in der Doku Folgendes gesagt.
Wenn Jamel ein Einzelfall wäre, könnten wir da, glaube ich, mit leben. So, ja mein Gott, dann sollen die doch da ihren Wegweiser aufstellen. Das Problem ist ja eigentlich, dass es in Deutschland viele Jamels gibt.
Ich habe mich dann gefragt, wenn Sie da schon 2015 hingegangen sind, wieso es denn dann trotzdem fast 10 Jahre gedauert hat, diesen Film zu machen?
Ja, manchmal muss man eben aufs richtige Timing warten. Ich wollte ihn schon seit vielen Jahren machen, aber es hat nie geklappt aus verschiedenen Gründen, denke ich. Dieses Jahr war, glaube ich, einfach die Zeit reif dafür. Es gab diese Korrektivrecherchen Anfang des Jahres und darauf folgend wirklich mal ein sehr starkes Aufstehen gegen Rechtsextremismus in der Bevölkerung, diese riesigen Demonstrationen. Und es gab eben auch in Jamel selber einen ganz konkreten Aufhänger oder eine ganz konkrete Situation, eine Bedrohung des Festivals, ob es stattfinden kann dieses Jahr. Und dann habe ich nochmal gedacht, jetzt ist wirklich der Moment gekommen. Und dann hat es auch sofort geklappt.
Ja, darauf gehen Sie nämlich auch ein in Ihrer Dokumentation, welche Strategien Festivalgegner mittlerweile anwenden. Da geht es ja offensichtlich auch um Macht und juristische Fragen.
Ja, ich denke schon, dass man beobachten kann, dass in der rechtsextremen Szene die Strategie sich wandelt und es nicht mehr nur in Anführungsstrichen um Einschüchterung oder um einen... Ja, und auch um Gewalt so oder um Bedrohung geht, sondern dass man eben auch versucht, in die Institutionen zu kommen oder mit juristischen Mitteln vorzugehen. Also beides kann man im Film auch erkennen. Also zum einen dieser Versuch, in die Institutionen zu kommen, sich wählen zu lassen für einen Gemeinderat. Und diesen Sommer haben eben auch dort die Kommunalwahlen stattgefunden. Das ist dann eine Gesamtgemeinde. Das ist nicht nur dieser kleine Ort, sondern eben auch noch darüber hinaus. Ich glaube 2500 ungefähr Wahlberechtigte und der führende Neonazi hat die meisten Stimmen eingesammelt von allen Kandidaten, die dort angetreten sind. Sogar mehr als die stellvertretende Ministerpräsidentin, also eine prominente Politikerin. Und das ist schon etwas, was man wahrnehmen kann, dass da eben so in die Institutionen versucht wird, reinzukommen und zu wirken. Mhm. Und dann eben auch in diesem Gemeinderat versucht wurde, diese Genehmigungen, die nötig sind von Flächen drumherum, außerhalb des Hofes der Lohmeyers, die Genehmigungen fraglich zu
machen. Ja, im Film zeigen Sie ja auch, wie strategisch völkische Siedler Dörfer für sich vereinnahmen. Daniel Trepsdorfer, Leiter eines Demokratiezentrums, sagt, finde ich, sehr anschaulich, sehr bildhaft. Sie schlagen mit dem Holzhammer das Fleisch der Demokratie weich, bis es normal scheint, menschenfeindliche Ideologien weiterzugeben. Wie sehen Sie denn unsere Gesellschaft, inwiefern sie sich auch verändert hat? Macht es Sie zunehmend mit Blick auch auf die Landtagswahlen, wo ja in Thüringen in diesem Jahr erstmals eine eindeutig rechtsextrem eingestufte Partei als stärkste Kraft in einen deutschen Landtag eingezogen ist, nervös, ängstigt es Sie?
Na, ich finde schon, dass sich da ziemlich viel verändert hat. Also als ich zum ersten Mal nach Jamel gefahren bin, hatte ich noch den Eindruck, der wahrscheinlich damals schon falsch war, aber den hatte ich eben, dass es sich da um eine relativ singuläre Geschichte handelt, um eine ganz extreme Zuspitzung in einem kleinen Dorf in der Provinz. Und das Gefühl habe ich überhaupt nicht mehr. Ich habe das Gefühl, das geht uns alle an. Es ist eine Auseinandersetzung, die wir im ganzen Land führen müssen, die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus. Das ist nicht immer so stark unter dem Brennglas wie dort in diesem Dorf. Aber deswegen hat mich auch die Geschichte interessiert, weil dort eben sich Dinge kristallisieren, die uns alle betreffen. Im ganzen Land, also im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, aber auch im ganzen Land. Am Tag nach dem Festival des diesjährigen gab es dann eben diese Landtagswahlen in Thüringen und die anderen Landtagswahlen, die danach noch kamen, wo eben Rechtsextreme da auch dann eben ganz starke Stimmenanteile geholt haben. Und da müssen wir auch dann gucken, was mit der Bundestagswahl passiert. Also ich finde es schon besorgniserregend, dass da eben auch ja sehr stark dieses rechte Gedankengut sozusagen in eine Mitte reingeschoben hat.
Nichtsdestotrotz wird ja auch immer wieder das große Engagement der Lohmeyers gefeiert und auch die vielen Künstler, die sich engagieren, dort auf das Festival auf die Bühne stellen. Mittlerweile kommen knapp 3500 Besucher. Ist es auch das, was Sie versuchen, mit dem Film auszudrücken? Also immer wieder Zuversicht zu stiften oder zu sagen, wir müssen uns als Gesellschaft immer wieder gegen Rechtsextremismus stellen?
Das denke ich schon. Also nicht jeder kann natürlich ein Musikfestival in seinem Garten machen, wo Herbert Grönemeyer oder die Toten Hosen kommen. Aber Aber es kann natürlich trotzdem jeder sich äußern. Es gibt ja im Alltag ständig Situationen, in denen man mit diesen Themen konfrontiert ist, auf der Straße oder auch in der Familie oder im Sportverein oder sonst wo. Und ich denke, da kann man sich schon eine Menge von denen abgucken, dass man den Mund eben aufmacht und auch Konsequenzen vielleicht auch in Kauf nimmt, wo es auch mal vielleicht ungemütlich wird, trotzdem was zu sagen. Und das leben die halt in, ja, es ist halt extrem in Jamel. Also sowohl die Art und Weise, wie Lohmeyers sich äußern, ist natürlich wirklich extrem, weil jeder Mensch oder die meisten Menschen sagen, ja, das könnte ich nicht und das würde ich nicht machen, weil es mir eben dann doch zu ungemütlich ist. Und es ist eben auch extrem, diese Übermacht richtig von diesen Neonazis. Aber mit rechtsextremem Gedankengut sind wir inzwischen im ganzen Land alle ständig konfrontiert. Und ich glaube, das ist, oder ich hoffe, das ist das vielleicht, was man aus diesem Film auch herauszieht oder sich da inspiriert fühlt vielleicht.
Über rechtsextreme Übermacht in einem kleinen Dorf und wie ein Musikfestival hilft, für Demokratie zu kämpfen. Die Doku Jamel, lauter Widerstand findet man in der ARD-Mediathek. Und ich sprach mit Autor und Filmemacher Martin Groß. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Eine 1,60 Meter über dem Boden an eine Wand geklebte Banane hat bei einer Auktion in New York für ungerechnet knapp 6 Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Das Kunstwerk Comedian des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan hatte 2019 bei der Art Basel erstmals für Aufsehen gesorgt. Cattelan ist für seine skurrilen Skulpturen bekannt. Damals hatte der amerikanische Aktionskünstler David de Tuner die Banane abgerissen und aufgegessen. Auch der neue Besitzer des Kunstwerks hat bekräftigt, die Banane verspeisen zu wollen, um so ihren Platz in der Kunstgeschichte und der Populärkultur zu würdigen. Die Anleitung Cattelans besagt zudem, dass die reife Banane an der Wand alle 2 oder 3 Tage ersetzt werden soll. Der neue Eigentümer erwarb also somit eher die Idee Cattelans und ein Zertifikat als die Banane und das Klebeband. Ursprünglich hatte der italienische Künstler den Wert seines Werkes auf 120.000 Dollar festgelegt. Das Startgebot der Auktion von 1 Million wurde um ein Vielfaches überboten. Auf Initiative einer kleinen christlich-fundamentalistischen Partei stimmen die Bürger der Schweizer Stadt Basel am Sonntag über die Finanzierung des Eurovision Song Contest im kommenden Jahr in der Stadt ab. Die Gegner kritisieren eine pure Verschwendung öffentlicher Gelder für eine blasphemische Musikveranstaltung. Basel hat Zuschüsse in Höhe von umgerechnet knapp 38 Millionen Euro eingeplant. Sollte das Referendum Erfolg haben, würde das Event im Mai 2025 deutlich kleiner ausfallen. Die auf 10 Tage angelegte Veranstaltung müsste dann auf eine große Fernsehshow am Samstagabend reduziert werden, so der ESC-Sprecher Edi Estermann. In diesem Jahr hatte der nicht-binäre Schweizer Künstler Nemo beim ESC im schwedischen Malmö gewonnen, weshalb die Schweiz im kommenden Mai den Wettbewerb ausrichten darf. Hauptfinanzierer des ESC ist die Europäische Rundfunkunion. Die Austragungsorte müssen sich jedoch an den Kosten beteiligen, vor allem an den Ausgaben für die Sicherheit. Drei Demonstranten, die im Juni dieses Jahres das prähistorische Bauwerk Stonehenge beschädigt haben sollen, müssen sich vor Gericht verantworten. Die Umweltaktivisten von Just Stop Oil hatten einige Steine von Stonehenge in der britischen Grafschaft Wiltshire im Süden Englands mit orangefarbener Farbe besprüht, die später entfernt wurde. Die Anklage lautet nach Angaben der Polizei neben der Beschädigung eines geschützten historischen Denkmals unter anderem auch vorsätzliche Verursachung öffentlichen Ärgernisses. Die Denkmalorganisation English Heritage erklärte nach der Aktion, dass es an dem 5000 Jahre alten Wahrzeichen offenbar keine sichtbaren Schäden gab. In der Vergangenheit haben Gerichte in England sehr unterschiedliche Urteile zu Protestaktionen an Kunstwerken gefällt. Während einige Demonstranten freigesprochen wurden, erhielten andere Gefängnisstrafen von bis zu 2 Jahren.
Stalker 2 – Heart of Chernobyl, so heißt ein Videospiel, auf das die Fans des Spiels sehnsüchtig gewartet haben. 2009 ist die Trilogie eigentlich schon geendet, aber nun, nach mehr als einer Dekade, ist gestern Stalker 2 erschienen. Bemerkenswert ist auch, dass es von der ukrainischen Firma GSC Game World kommt. Die haben das Spiel nämlich trotz des schon seit fast 3 Jahre andauernden Krieges fertiggestellt. Ja, und über das Spiel und die Hintergründe spreche ich jetzt mit Markus Richter. Markus, für all jene, so wie vielleicht auch für mich, die mit dem Spiel nicht vertraut sind, Stalker 2 oder auch Stalker, worum geht's?
Es geht um die Zone, die Zone, also das Gebiet um den Katastrophenreaktor in Tschernobyl. Das ist in dem Spiel da nicht nur verstrahlt, sondern es gibt auch übernatürliche Mutanten, Monster und Anomalien, also so Phänomene, die physikalisch nicht zu erklären sind, wo Feuer immer wieder erstehen oder sowas ähnliches. Es ist aber auch bevölkert von Menschen verschiedener Fraktionen und das Ziel ist, A, in dieser Zone überhaupt zu überleben und in deren Zentrum vorzudringen. Da soll es nämlich einen Monolithen geben, der Wünsche erfüllt. Und dem Überleben entgegenstehen auch so ein bisschen die Konflikte zwischen den Fraktionen, die muss man nämlich navigieren. Die Entscheidung, die man trifft, die verändern nämlich den Ruf und das kann auch dazu führen, dass man angegriffen wird. Und hier wird einem zum Beispiel geraten, falls man sich Feinde gemacht hat, soll man mal zum Chef gehen, vielleicht lässt sich da noch was klären. Man kann also sagen, das ist ein Shooter, das ist sozusagen die Hauptgame-Mechanik und so ein Explorations-Entdeckungs-Kommunikationsspiel.
Wie ich ja anfangs schon gesagt habe, das Spiel kommt erst aus der Ukraine und spielt in einer fiktiven Version der Ukraine. Ist es denn aber auch ein Spiel über die Ukraine und den aktuellen Konflikt mit Russland?
Also es ist im Kern ja schon, weil es spielt ja eben in der Ukraine und das Konzept des Settings basiert aber, das geht sozusagen so ein bisschen zurück, das basiert auf der Welt aus dem Roman Picknick am Wegesrand von den Strugatzky-Brüdern und der filmischen Umsetzung des russischen Regisseurs Tarkovsky. Da geht es eigentlich um Science Fiction, da ist die Zone etwas, wo Außerirdische so etwas hinterlassen haben, also diese Anomalien und Monster. Nee, die Monster glaube ich nicht, sondern nur die Anomalien. Mhm. Und es gibt auch so einen wunscherfüllenden Raum. Und das war damals schon auch subversive, aber doch Kritik an der sowjetischen System. Und die Verknüpfung mit Tschernobyl ist dann das, was im Spiel auch dargestellt wird und da auch eine Rolle spielt. Das ist also eher eine Darstellung der Historizität des Konflikts, also nicht jetzt das Konkrete. Ich habe jetzt keine konkrete Anspielung gesehen auf den Krieg jetzt aktuell. Es gibt die Fraktionen aber zum Beispiel, die sind zerstörerisch, die wollen alles kontrollieren. Also da gibt es welche und die sprechen Russisch, während sozusagen der Rest des Spiels im Englisch oder Ukrainisch ist. Das deutlichste Anzeichen ist aber, dass die Fertigstellung des Spiels selbst als Akt des Widerstands gesehen wird. Ja, also schon der Untertitel Heart of Tschernobyl, das ist die ukrainische, der ukrainische Name des Wortes, nicht das bekannte Tschernobyl, was wir haben. Das spielt eine ganz wichtige Rolle.
Aber der Angriffskrieg Russlands hat mit Sicherheit auch, würde ich meinen, zumindest die eigentliche Entwicklung des Spiels beeinflusst, oder?
Definitiv, und das haben die Macher auch der Welt mitgeteilt in einer eigenen Dokumentation zum Spiel.
Це був якийсь, не знаю, найстрашніший момент за все життя.
Не було часу, щоб
ist aus dem Film Wargame, in dem die beiden Chefs Maria und Jewgen Grigorowitsch des Studios GSC Game World den exakten Moment beschreiben, wo sie entschieden haben, wir müssen uns darum kümmern, dass unser Team ausreisen kann. Das wollten ja nicht alle, aber sie sind nach Tschechien umgezogen. Mhm. Der Vollständigkeit halber, der Film ist auch Teil dieser Veröffentlichkeitsstrategie. Also man muss den schon als PR auch werten. Und das ist die erste halbe Stunde des Films auch komplett. Aber trotzdem zeigt er eindrucksvoll, was der Krieg mit den Menschen macht. Am Beispiel eines Spielestudios, sehr bedrückend, aber auch faszinierend, wie resilient die gezeigten Menschen sind. Und da wird dann auch nochmal thematisiert, dass dieses Spiel auch als Akt des Widerstands empfunden wird. Also die russische Lokalisation wurde zum Beispiel komplett gestrichen und es wird auch nicht in Russland verkauft.
Hm. Wie meinst du denn natürlich jetzt letztendlich, sind wir alle gespannt auf dein Fazit, ist es denn ganz im klassischen Sinne ein gutes Spiel?
Es ist nein, aber ja. Lass mich das kurz erklären. Was,
aber ja, aber nein.
Ja, aber nein, genau. Also Stalker fällt in ein Genre, da gibt es, ist nicht offiziell, aber sozusagen so ein Meme-Euro-Jank nennt man das. So nennt man Spiele, die sind so sehr komplex, also vom Anspruch her, wie so ganz große AAA-Blockbuster, aber die Ressourcen sind dafür nicht da. Technisch ist es sozusagen abenteuerlich, manchmal sogar ein bisschen buggy. Und die Spielmechaniken sind sehr gnadenlos. Und das zeichnet diese Genre aus. Und das ist auch Stalker immer gewesen. Und das ist auch Stalker 2. Es gibt dafür Zielgruppen, die sind sehr begeistert davon. Für die ist Stalker 2 der perfekte Fanservice. So wie man mit der Zone kämpft, kämpft man vielleicht auch ein bisschen dann mit dem Spiel und seinen Mechaniken. Und wenn man sich da durchbeißt, ist dieser Explorationsteil wirklich fantastisch. Das Setting ist auch dem realen Gebiet nachempfunden. Und dieses sozusagen das Erforschen einer gefährlichen, tödlichen Zone, das kommt da wirklich gut durch. Aber das andere ist natürlich, dass, wenn man diese Doku gesehen hat, wenn man diese ganzen Hintergründe kennt, dann sieht man das mit anderen Augen. Ich würde also am ehesten sagen, das kann das vergleichen mit so einer Art sperrigem Ausstellungsstück mit irgendwie hohem künstlerischen Anspruch, bei dem man sehr viel rundherum Kontext braucht, um eigentlich zu erschließen, was soll denn das alles? Und wenn man das hat, also die historische Geschichte, die Romanvorlage, die aktuellen Situationen, dann passt das irgendwie alles zusammen. Also ist es ein gutes Spiel im Sinne eines Blockbusters für jedermann? Nein, aber es ist ein spannendes Kunstwerk, das einen ganz eigenen Charme hat und einen auf eine spannende Entdeckungsreise in das Spiel, aber auch in den Kontext hineinführt.
Sagt Markus Richter über Stalker 2, Heart of Chernobyl. Wer auf künstlerische Entdeckungsreise gehen möchte, Stalker 2 ist für Windows, PC und Xbox erschienen, kostet rund 60 Euro. Und falls es noch ein bisschen mehr Kontext sein darf, den erwähnten Film Wargames, The Making of Stalker 2 findet man auf YouTube. Vielen Dank.
Sehr gern.
Beton. Ein Material, das schwierig ist, weil wenig nachhaltig, aber auch gleichzeitig faszinierend. In den Hochzeiten der 1960er, 70er Jahre sorgt er für das Image einer grauen, gesichts- und geschichtslosen Moderne. Auch wenn Beton natürlich unfassbar viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Aber ja, ich sagte es bereits, heute ist Beton verpönt, Klimakiller wegen der Produktion von CO2 und auch wegen der oft katastrophalen Umweltfolgen des Sandabbaus. Gleichzeitig werden aus vergangenen Jahrzehnten hervorragende Betonarbeiten am Bau wiederentdeckt, gelten als cool, weil sie einen Aufbruchsgeist und eine Lust am Wagnis symbolisieren. Und das fehlt heute. Ein Beispiel sind die Betonformsteine, die der DDR-Künstler Karl-Heinz Adler zusammen mit Friedrich Kracht entwickelt hat. Adlers Werke sind in einer Ausstellung aktuell in Berlin zu sehen und Marietta Schwarz war für uns vor Ort.
Das ist die Wand im Tierpark und die Stefi-Wand.
Kerstin Wahalla von der Galerie Eigen und Art freut sich über die Wirkung der Fototapete, die ein Mitarbeiter gerade an der Wand feststreicht. Ein riesiges Schwarz-Weiß-Bild. Darauf eine freistehende Beton-Formsteinmauer, wie sie überall und in allen Variationen zu finden war in der DDR. Cool. Jetzt nicht mehr.
Die Wohnungsbaugenossenschaft in Dresden hat uns auch informiert, dass sie so eine Wand abreißen mussten. Und die konnten wir dann sichern. Also die Steine haben wir
eingelagert. Nicht in der Ausstellung über das Werk Karl-Heinz Adlers, die Eigen und Art jetzt zeigt. Adler wurde 1927 im Vogtland geboren, starb 2018 in Dresden und gilt als bedeutender Vertreter der konkreten Kunst. Ende der 1950er Jahre beginnt er abstrakt zu arbeiten. Geometrische Grundformen, Kreis, Quadrat, Dreieck und ihre räumlichen wie farblichen Überlagerungen ziehen ihn in den Bann. Varianten eines Viertelkreisschlags, Collagen aus grauen Quadraten.
So klar es von der Entfernung ist, so charmant ist es von der Nähe, weil es dann sowas wirklich handgemacht
ist. Es ist einfach nicht perfekt. Jetzt bewegt sich der Garten, das ist doch irgendwie Wahnsinn, was sie mit einem macht.
Großformatige Arbeiten mit Linien entfalten eine geradezu psychedelische Wirkung, ziehen einen in einen schwarzen Schlund.
Und wenn man bedenkt, einfach mit so einem selbstgebauten, ganz klassischen Kurvenlineal. Die Lineale gibt es auch noch, die sind so, ich will Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, die sind so groß wie Sie. Und mit denen hat er wirklich diese Zeichnung gemacht, das heißt, 5 Millimeter weiter.
Karl-Heinz Adler wird als abstrakter Künstler in der DDR weitgehend ignoriert. Ende der 1960er Jahre beginnt er zusammen mit seinem Kollegen Friedrich Kracht, Betonformsteine zu entwickeln, die gereiht und aufeinander geschichtet zu großen dreidimensionalen Mustern anwachsen. Anfang der 70er Jahre schließen die beiden einen Vertrag mit dem VEB Stuck und Naturstein und melden ein Patent an.
Und es ging natürlich auch darum, die ja doch sehr nüchtern, tristen Plattenbauten aufzuwerten.
Sagt Hilke Wagner, Direktorin des Dresdner Albertinums, das vor einigen Jahren Adlers Werke auch schon mal gezeigt hat. 135 Aufträge für Formsteinwände hat die jüngste Inventarisierung von Adlers Werk ergeben, die Antje Kirsch für die Wüstenrot-Stiftung erfasst hat. Freistehende Mauern, Eingangsbereiche, Spielplatzabgrenzungen, Fassadenelemente.
Der Betonformstein als Element in der Gartengestaltung hatte, als Adler und Kracht mit dem Programm an den Start gingen, ja schon einen Vorlauf. Also den gab's. Bei Adler und Kracht kam hinzu, dass sie aufgrund ihrer freikünstlerischen Arbeit ein System entwickelt haben, was extrem variabel war.
Zusammen mit Kracht entwickelt Adler einen Katalog mit 12 Grundformen, die am Bau frei miteinander kombiniert werden können.
Und dass es ihm gelungen ist, tatsächlich über dieses Formsteinsystem die gesamte DDR mit seinem künstlerischen Konzept sozusagen gemeinsame Kracht immer wieder, muss immer wieder gesagt werden, zu bestücken, das ist natürlich genial.
Umso tragischer, dass nach dem Fall der Mauer die meisten Formsteinwände verschwanden. Gestrig empfand man die Anfang der 1990er Jahre. Wie so oft mussten erst 20 Jahre vergehen, um sich dem Werk, nicht nur den Formsteinen, sondern auch seiner Malerei, mit neuen Augen zu nähern, sagt Kerstin Wahalla von Eigen und Art. Als die Galerie Karl-Heinz Adler 2014 in ihr Künstlerprogramm aufnimmt, ist er 87 Jahre alt. 2018 stirbt er mit 91.
Und bei einem der letzten Atelierbesuche bei Karl-Heinz Adler gab es einen Moment, wo wir alle total nervös Arbeiten zusammengesucht haben. Und in dieser Nervosität nahm er meine Hand und meinte: Kerstin, achtet auf meine Malerei, tut was für meine Malerei. Und diesen Wunsch habe ich versucht, eben mit der Ausstellung das Fenster zu öffnen.
Raum und Ordnung. Bis zum 18. Januar 2025 kann man in der Galerie Eigen und Art die Ausstellung über die Werke von Karl-Heinz Adler besuchen.